Zwei Experten sind auf dem Weg nach Hause. Experten, weil sie ganz nah dran gewesen waren, vielleicht sogar Augenzeugen dessen, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert war. Und es war Sonntag. Heute sagen wir Ostersonntag, aber das war ihnen noch nicht klar. Es dauerte einige wenige Stunden von Jerusalem in ihr Heimatdorf nach Emmaus und sie unterhielten sich intensiv. Der Gesprächsstoff ging ihnen nicht aus. Auf dem Weg, Vers 14, sprachen sie über alles, was geschehen war. Sie redeten über die vergangenen Tage und insbesondere über den Freitag. Heute nennen wir den Karfreitag. Und obwohl es bereits Sonntag war, waren sie, sagt die Bibel, voller Traurigkeit unterwegs. Und das lag daran, dass sie mit dem Kenntnisstand vom Samstag unterwegs waren. Sie waren auf dem Weg nach Hause, aber sie wussten noch nicht, was wirklich passiert war. Beziehungsweise sie glaubten es nicht. Sie waren Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde standen und das, was ihnen da gerüchteweise zu Ohren gekommen war, das war nicht ihr Thema. Sie waren Teil des großen Kreises um Jesus von Nazareth. Nicht des harten Kerns, nicht die 12. Vielleicht auch nicht die 70, von denen manchmal im Neuen Testament die Rede ist. Aber sie hatten Zugang zu diesem harten Kern, zu den Leuten, die ganz nah dran waren an Jesus. Und sie sprachen über alles, was geschehen war. Vielleicht hatten sie vor einer Woche am Wegesrand gestanden, als Jesus in Jerusalem eingezogen war. Wir hatten gehofft, dass er der Christus sei, der Israel erretten und erlösen wird. Das war ihre Sehnsucht gewesen in Bezug auf Jesus. Und das war eine jüdische Hoffnung. Die Juden waren unter der Besatzungsmacht der Römer und viele wünschten sich, dass endlich alles anders würde, dass sie endlich wieder selbstbestimmt leben konnten, dass sie ihre Religion ausüben könnten ohne Einschränkungen und all diese Dinge. Und jetzt eine riesige Enttäuschung. Am Freitag war alles zu Ende gewesen. Vielleicht waren sie Jesus, wir wissen das nicht genau, aus sicherer Entfernung nach Golgatha gefolgt. Vielleicht hatten sie mit eigenen Augen aus der Entfernung gesehen, was auf Golgatha passiert war, diese brutale Kreuzigung von Jesus und rechts und links noch zwei mit ihm. Der Freitag war echt heftig gewesen. Natürlich in erster Linie für Jesus echt heftig gewesen, aber auch für alle seine Anhänger. Und nun war zwar schon Sonntag, aber ihr Kenntnisstand war der vom Samstag. Samstag, das war der Sabbat. Und in Jerusalem war nach einem Tag, wo die ganze Stadt in Aufruhr war am Freitag, die Stadt ein wenig zur Ruhe gekommen. Das war am Sabbat nun mal so. Hatten die beiden in der Nacht von Freitag auf Samstag gut geschlafen? Der Text sagt dazu nichts, aber ich vermute nicht. Sie waren aufgewühlt, ihre Hoffnungen waren zerplatzt. Sie hatten das brutale Töten eines Menschen gesehen. All diese Dinge drehten sich bei ihnen im Kopf und das waren immer wieder die gleichen Bilder. Der Samstag, das bedeutet, der Traum ist vorbei. Der Samstag lehrt uns, dass der Karfreitag ohne den Sonntag nichts wert wäre. Sie waren voller Traurigkeit. Denn das, was sie gesehen hatten, war aus ihrer Sicht tragisch. Jesus war gescheitert. Die oberen 10.000 hatten sich wieder einmal durchgesetzt. Sie hatten das Volk aufgepeitscht und aufgeputscht. Und sie hatten Kreuzige ihnen geschrien. Und letztlich hatte Pilatus in ihrem Sinne gehandelt. Das war am Freitag. Der Samstag war der Tag der Frustration. Und Sonntag waren sie nun auf dem Weg nach Hause. Und plötzlich kam Jesus und schloss sich ihnen an, sagt die Bibel. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren voller Traurigkeit unterwegs und einer, Kleopas, sagte, bist du der einzige Mensch, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist? Jesus hatte gefragt, warum seid ihr so traurig? Wie, kennst du noch nicht, fragt Kleopas zurück, die Breaking News vom Freitag? Das gibt's doch gar nicht. Die ganze Stadt redet darüber und fast ein bisschen sarkastisch sagt er zu Jesus, den er nicht erkennt, du bist wohl der einzige Mensch, der nicht mitgekriegt hat, was passiert ist. Das ist ein bisschen so, als wenn wir heute am Samstag auf die Straße gehen und jeden zweiten mit einer Gesichtsmaske herumlaufen sehen und einen von den Maskenträgern fragen, warum trägst du denn eine Maske? Und er sagt, ja, wieso? Wegen Corona natürlich. Und ich antworte, wie Corona, habe ich noch nie gehört. Hinter welchem Mond lebst du denn? Ein bisschen war das so mit Jesus, diese Rückfrage. Hinter welchem Mond lebst du denn? Die ganze Stadt redet davon und du weißt davon nichts. Und sie beginnen ihm dann vom Freitag zu erzählen, auch von den Tagen davor vermutlich. Und dann folgt der Satz, der eigentlich ein Samstagssatz ist. Nämlich, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Wir hatten gehofft, er sei es. Der Freitag allein mit dem, was da passierte, ist zutiefst frustrierend, wenn ja, da nicht noch etwas kommt. Der Freitag ist frustrierend, weil er letztlich das Protokoll eines Scheiterns wäre, wäre da nicht der Sonntag. Und auch die Berichte vom Sonntagmorgen machten ihnen noch keine Hoffnung. Sie hatten gehört, dass da angeblich das Grab leer gewesen sein soll. Aber sie waren Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde standen. Sie hatten Jesus scheitern gesehen. Sie hatten seinen brutalen Tod verfolgt. Sie hatten gesehen, wie man noch seine Seite, wie man das bei Gekreuzigten zu tun pflegte, aufgeschlitzt hatte mit einem Speer. Und sie hatten den Abtransport dieses geschundenen Leichnams gesehen. Und wer tot ist, ist tot, das war klar. Und nun folgt ein, sagen wir mal, ein theologischer Crashkurs ihres Begleiters, dessen Identität ihnen verborgen bleibt. Jesus erläutert ihnen von Anfang an, was die Schrift alles zum Messias sagt. Und er begann, Vers 27, bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was über ihn in der Schrift geschrieben steht. Also da gab es jede Menge Gesprächsstoff. Mose und die Propheten, bis man das mal so alles durchgelesen hat, das dauert eine Weile. Und Jesus erläutert, was über den Messias, und der er selbst war, aber das war ihnen noch verborgen, alles geschrieben steht. Auf Deutsch, wenn von Mose und von den Propheten und von dem Messias die Rede ist und Jesus das auf sich bezieht, dann heißt das, Gott hat da von langer Hand etwas vorbereitet. Das war nicht irgendwie zufällig passiert, nicht irgendwie zufällig, dass da ein Mann aus Nazareth erwählt wurde. Jesus war kein Zufallsprodukt. Er selber sagt einmal im Johannes 5, es ist die Schrift, die von mir zeugt. So weit, so gut. Und man stelle sich vor, von Jerusalem nach Emmaus, da dauert es eine Weile. Die beiden haben den besten Bibellehrer ever an ihrer Seite. Und sie kriegen eine Einführung über den Messias, den Christus, in der hebräischen Bibel heißt es den Gesalbten, und sie mehren ihr Wissen phänomenal. Aber das macht trotz allem noch nicht wirklich Klick. Später im Rückblick sagen sie, war es uns nicht warm ums Herz, oder die Luther-Übersetzung sagt, brannte nicht unser Herz. Aber das ist erst im Rückblick. Das heißt doch auf Deutsch, du kannst die Bibel dreimal vorwärts und rückwärts lesen. Und das ist gut, wenn du das tust, aber das alleine schafft noch keinen Glauben. Du kannst dir christliche Literatur reinziehen in Mengen und Massen und das ist gut zu tun, aber das alleine schafft noch keinen Glauben. Du spürst vielleicht bei all diesen Aktivitäten, dass das nicht einfach alles Blödsinn ist, was du da liest. Es war uns warm ums Herz, aber Wissen allein schafft noch keinen Glauben. Es fehlt ein entscheidendes Ding. Und das kommt jetzt. Mittlerweile nähern sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Und er trat mit ihnen ins Haus. Sie baten ihn inständig, bei ihnen zu bleiben. Und Logo, orientalische Gastfreundschaft, das geht ja gar nicht, dass man einen Fremden einfach so weiterziehen lässt. Und als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, er segnete es, er brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch in demselben Augenblick verschwand er. Sie laden ihn ein. Und dann passiert eine normalerweise unanständige Sache, nämlich der Gast übernimmt die Funktion des Hausherrn. Und das ist das entscheidende Ding. Die mehrstündige Bibelstunde auf dem Weg war super gewesen, aber brachte noch nicht den entscheidenden Durchbruch. Und alles wird anders, als sie Jesus einladen. Komm, bleibe bei uns. Und Jesus macht dann eben eigentlich etwas, was unhöflich ist. Du gehst doch nicht als Gast ins Haus von fremden Leuten und eröffnest als Gast die Mahlzeit. Das überlässt man, das sagt uns unsere gute Kinderstube, dem Gastgeber. Oder wenn es frömmer sein soll, du sprichst doch nicht das Tischgebet an einem fremden Tisch. Das ist die vornehme Pflicht des Gastgebers. Und das war dem Kleopas und seinem Kumpel auch klar. Aber wenn Jesus kommt, dann kommt er als Hausherr. Du kannst ihn nicht zu einem Nischendasein einladen. So ein bisschen ein Sonntagsgötze vielleicht in deinem Leben. Du kannst ihn nicht degradieren zu irgendeinem unter anderen, sondern wenn er kommt, dann bricht er das Brot. Dann übernimmt er die Funktion, die Rolle des Hausherrns. Und das hatten die beiden in diesem Augenblick verstanden, sie, was da vor ihren Augen abging. Sie hatten ihn eingeladen und Jesus macht klar, ich bin es. Ich bin der Herr. Wenn ich zu euch komme, dann bin ich irgendwie nicht in der Abstellkammer, sondern dann bin ich der, der die Regie führt. Und das wurde wenig später dann den ersten Christen mehr und mehr klar. Da war nicht nur Jesus ein Mann aus Nazareth, sondern da war der Christus. Und Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist die griechische Übersetzung von dem Wort Messias, was wiederum auf Deutsch der Gesalbte bedeutet. Wenn man also sagte, Jesus Christus, müsste man eigentlich genauer sagen, Jesus ist der Christus, er ist der Herr. Und Herr heißt im Griechischen Kyrios, das war in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, einer der Namen, mit denen Gott bezeichnet wurde. Er ist der Kyrios, er ist der Herr. Und es ist ein revolutionäres Bekenntnis, das in dem Mann aus Nazareth, in dem Zimmermannssohn, dem gekreuzigten Galiläer, uns Gott begegnet. Er ist Gott. Und von Jesus sagt Paulus einmal zu den Philippern in Kapitel 2, Vers 10, vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich, und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Mit einmal wurde den beiden klar, als Jesus verschwand, als er das Brot brach und weg war, wurde den beiden klar, dass das, was sie da gehört hatten am Ostermorgen und was ihnen offensichtlich als irgendwie eine fantastische Geschichte, die sie nicht ernst nahmen, erschien, dass das Realität war. Und sie gehen zurück nach Jerusalem, um diese Wahnsinnsnachricht den Jüngern zu bringen. Und die sagen, ja, wir wissen es auch, er ist Petrus bereits erschienen. Und damit war klar, Herr ist Jesus. Damit war klar, was Jesus gesagt hat und gepredigt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, sind nicht die Worte eines außergewöhnlichen Menschen, sind auch nicht die Worte eines gescheiterten Genies oder so, sondern hier redet Gott. Hier geht es nicht um irgendeine Auffassung in der Pluralität der Meinungen, sondern das, was Jesus gesagt hat, das ist Wille Gottes, das ist Präsenz Gottes. Wir beten ja persönlich manchmal, jedenfalls in diesen Begrifflichkeiten, Herr Jesus. Und dann sagen wir, was wir ihm sagen wollen. Ist uns bewusst, was wir da sagen? Es ist, wie gesagt, nicht das Gleiche, als wenn ich Herr Meier Müller-Schulze oder sowas sage, sondern alleine mit diesen beiden Worten, Herr Jesus, spreche ich ein revolutionäres Glaubensbekenntnis aus. Nämlich, dass er, der Mann aus Nazareth, der Herr, der Kyrios, der Christus ist. Und das hat Auswirkungen auf die Praxis meines Lebens, nämlich, dass ich ihn Herr sein lasse. Anders geht es nicht. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es einmal, und es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden, als eben dieser Name Jesus Christus. Und vielleicht stehst du nächste Woche vor einem Spiegel morgens und die beruflichen Probleme auch angesichts von Corona, weiß nicht, wie es dir da in deiner wirtschaftlichen Situation geht. Die beruflichen Probleme holen dich gedanklich schon beim Zähneputzen ein. Und die familiären Spannungen, die breiten sich schon in deinen Gedanken aus. Corona hat die Sache da auch nicht leichter gemacht. So viele Menschen, so lange auf so engem Raum. Dann lass es dir sagen, er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Der Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Er ist der Erhalter der Schöpfung, der Schöpfer allen Lebens. Er ist der Architekt des Universums. Er war vor aller Zeit. Er ist der Gegenwärtige. Er wird immer sein. Er ist der Unveränderliche, der Ewige. Er war verachtet, aber er heilte Menschen. Er wurde gefangen genommen, aber er brachte Freiheit. Er wurde durchbohrt und litt unsagbare Schmerzen. Er wurde getötet, aber er brachte das Leben. Er ist auferstanden. Er regiert, um Frieden zu bringen. Die Welt kann ihn nicht verstehen. Armeen können ihn nicht besiegen. Die Wissenschaft kann ihn nicht erklären. Und Herrscher können ihn nicht ignorieren. Der Retter der Welt, das Haupt der Gemeinde, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist das Brot des Lebens, der gute Hirte, die Tür, der einzige Weg zu Gott. Der Kyrios, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wer ihn sieht, der sieht Gott wirklich. In ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist der Herr. Er ist Gnade. Er ist Liebe. Er ist Gott. Er ist heilig, gerecht und voller Kraft. Und er ist ewig. Sein Wille ist unveränderlich. Sein Wort hat Bestand. Er ist unser Erretter, unser Friede, unser Versorger. Er ist der Herr unseres Lebens. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er ist die Weisheit der Weisen, die Kraft der Kraftlosen, der Herr aller Herren. Er verlässt mich nie, er übersieht mich nicht, er vergisst mich nicht, er vergisst keinen Termin in seinem Terminkalender, um den du ihn gebeten hast. Und wenn er fällt, wenn du fällst, dann hebt er dich auf. Wenn du Fehler machst, dann vergibt er dir. Wenn du schwach bist, dann ist er stark. Und wenn du dich verrannt hast, er ist dein Weg. Wenn du Angst hast, er ist deine Zuversicht. Wenn du verletzt bist, er wird dich heilen. Wenn du blind bist, er wird dich leiten. Wenn du Hunger hast, er sättigt dich. Und wenn ich angegriffen werde, ist er mein Schild. Wenn ich Probleme habe, er tröstet mich. Und wenn ich dem Tod gegenüberstehe, wird er mich nach Hause tragen, ihm zu begegnen. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Er ist alles, für jeden, für immer und ewig. Er ist dein Gott und zu ihm sollst du gehören. Wir wollen mit ihm reden, mit Jesus von Nazareth, dem Christus, dem Gesalbten, dem Herrn und Messias, dem Herrn aller Herren. Er ist nur ein Gebet weit weg. Jesus Christus, ich will dir von Herzen danken, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Am Freitag die Erlösung erworben, am Samstag in das Totenreich hinabgestiegen und am Sonntag auferstanden von den Toten. Aber was wäre der Freitag ohne den Sonntag? Es wäre der frustrierende Samstag geblieben. Aber wir leben von Ostern her, von diesem Tag, wo alles anders und alles neu wurde, weil du auferstanden bist und lebst. Und wir beten zu dir nicht als zu einem eingeschränkten Gott, zu irgendeinem Sonntagsgötzen, der so ja, ein bisschen mehr vielleicht kann, als wir zur Not auch hinkriegen würden. Sondern wir beten zu dem allmächtigen Gott, zu dem Herrn der Schöpfung, dem, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und diese beiden Experten auf dem Weg nach Emmaus machen uns nochmal klar, so gut es ist, viel zu wissen, so gut es ist, alles erklärt zu bekommen, so gut es ist, zu spüren, da ist irgendwo was dran, es geht nicht ohne diese Einladung, Herr, bleibe bei uns, komm in mein Haus, komm. komm in mein Leben. Nimm du die Mitte ein, brich du das Brot, du bist der Hausherr. Und das wollen wir an diesem Tag, auch in diesem Gebet nochmal persönlich dir sagen. Und ich möchte euch am Bildschirm oder wo immer ihr diesen Gottesdienst verfolgt, einladen, das mitzusprechen. Jesus Christus, sei du mein Herr. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Ich habe nur Gutes von dir zu erwarten. Du bist der Herr, du bist der Ewige und ich darf zu dir gehören. Ehre sei dir. Amen.